Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, herzlich willkommen. Massimo Maio ist hier. Wie macht man in China kritische digitale Kunst, ohne von der Zensur komplett abgefangen zu werden? Die Künstlerin Cao Fei, die macht das und die ist in China ein Star. Und nicht nur dort, sie gilt auch weltweit als eine der bedeutendsten postdigitalen Künstlerinnen. Sie macht Kunst, die gerne komplett digital ist und die sich aber auch mit den Folgen des Digitalen und der digitalisierten Welt befasst, mit den schönen Folgen, mit den schrecklichen Folgen, gerne auch mit Computerspielen, mit Unterhaltungsästhetik. Seit Jahren sind Arbeiten von Cao Fei zu sehen bei den großen Kunstbiennalen weltweit in Asien, Europa, Amerika. Und jetzt gibt es auch eine größere Ausstellung von Cao Fei in München im Lehnbachhaus. Und was da genau zu sehen ist und welche Rolle Cao Fei in China spielt und auch hier spielt, bespreche ich mit der Kuratorin dieser Ausstellung, mit Eva Huttenloch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ihre Ausstellung heißt Metamentary und es geht um das Metaverse, also um diese virtuelle Welt vom Facebook-Konzern Meta. Was interessiert Cao Fei an diesem Metaverse und wie geht sie daran in dieser Ausstellung?
Also es geht jetzt nicht ganz spezifisch um diesen Ex-Facebook-Konzern, sondern es geht allgemein um den digitalen Raum. Also das Metaversum ist ja sozusagen die Ganzheit digitaler Orte oder digitaler Welten. Und was interessiert sie daran? Naja, sie ist aufgewachsen mit dieser Welt. Sie ist zwar Jahrgang 1978, also vielleicht auch schon auch noch mit analoger Welt aufgewachsen, aber trotzdem ist, muss man sich das, die Zeit, die 80er, 90er Jahre in China, wo sie aufgewachsen ist, etwas anders vorstellen als hier bei uns im alten Europa. Sie ist in Südchina aufgewachsen, im sogenannten Perlflussdelta, also der ersten Region dieses Landes, die radikal auf neue Technologien umgestellt hat und sich damals anfing, dem Westen zu öffnen. Und sie war in ihrer Kindheit und Jugend sofort umgeben von Unterhaltungsindustrie und Unterhaltungselektronik. Das heißt, sie ist mit Videogames aufgewachsen und mit Filmen und Comics und all diesen Dingen. Und das beeinflusst sie in ihrer Kunst sehr. Also sie denkt eigentlich die Welt aus dem Digitalen heraus und arbeitet auch mit digitalen Mitteln.
Und wenn ich das richtig verstehe, aus den Texten, die ich jetzt über Cao Fei gelesen habe, ist sie da schon, sie taucht da ein und hat da einen ambivalenten Blick. Ich glaube, Sie schreiben so in Ihrer in der Beschreibung der Ausstellung, dass sie wie so eine Beobachterin ist, dass sie bezeugt die Schönheit und den Horror dieser digitalen Welt, in die wir ja alle immer mehr eintauchen. Können Sie uns das nochmal nahebringen? Wie sieht das aus, dieses Bezeugen, dieses Beobachten und auch die Schönheit und der Horror?
Wir kennen das ja alle, dass die digitale Welt Fluch und Segen ist. Also es bringt uns wahnsinnig viele Erleichterungen und gute Dinge mit sich, aber es lässt uns auch vielleicht ein bisschen, ich sag mal, degenerieren. Oder so würde sie das vielleicht formulieren. Also zum einen dokumentiert sie oder beobachtet sie in ihren Filmen, wie die Menschen damit umgehen und was man alles machen kann im Metaversum, aber überhaupt auch mit digitalen Mitteln. Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Metamentary, so wie die ganze Ausstellung. Da interviewt sie Menschen auf der Straße, was sie vom Metaversum halten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen, was sehr interessant ist. Es gibt die Menschen, die das ganz toll finden und die sagen, ja klar, sie verbringen eigentlich die meiste Zeit im digitalen Raum. Und es gibt andere, die sagen, das ist doch alles Quatsch und das führt uns irgendwie ins Nirgendwo. Und außerdem ist das alles kapitalistisches Zeug, das geht doch nur um Geldmache. Sie stellt Fragen ganz konkret, wie könntest du dir vorstellen, dich im Metaversum zu verlieben? Und dann sagt jemand, ja klar, da finde ich endlich den Traumpartner, Partnerin, den ich hier im richtigen Leben nicht finden kann. Und jemand anders sagt, nee, um Gottes Willen, es ist doch alles fake dort und so. Also das sind so ein bisschen so die unterschiedlichen Ansichten der Menschen, die sie dort, die sie befragt zu diesem Thema. Aber sie selbst, sie kommentiert das jetzt nicht explizit, aber es gibt eben Filme, die sie macht, die eher so dokumentieren. Es gibt aber auch zum Beispiel Filme, die sie selber oder Dinge, die sie selber im Metaversum tut. Also sie hat einen Avatar, mit dem sie sich im Metaversum aufhält. Sie kreiert dort Welten. Das sind zwei Filme mit dem Titel Duotopia 1 und 2. Und geht mit dem um, was man dort machen kann. Sie sagt aber auch, Leute, vergesst nicht, ihr habt Körper, ihr habt Sinne, ihr müsst euch auch bewegen. Deswegen gibt es zum Beispiel ein Badmintonfeld in der Ausstellung. Man kann also auch Badminton spielen. Oder jeder Film ist installativ so eingebettet, dass man immer irgendetwas mit dem Körper eigentlich tun muss. Man kann in ein Zelt reinkriechen und dort einen Film schauen. Man kann sich auf einen normalen Stuhl setzen. Man kann sich auf so Yoga-Bälle setzen. Man kann sich auf eine Plattform aus Schaumstoff legen, auf so Pilates-Dinger, die den Rücken irgendwie unterstützen sollen. Also es gibt eigentlich immer körperliche Aktivität, die fast schon gefordert ist, um die Filme zu sehen.
Spannend, das klingt ja dann fast schon didaktisch eigentlich so zu sagen.
Klar, es ist eine Einladung.
Ja.
Es ist eine Einladung.
Mhm. Ja. Also das digitale Feiern und trotzdem auch den Körper mit feiern. Ich habe auch gelesen, dass sie einen Oktopus hat, der immer wieder auftaucht als Figur, der Asian One Octopus. Was ist das für eine Figur? Ist das auch eine digitale oder eine physische? Was zeichnet diese Figur aus?
Beides. Wie so oft bei ihr geht es eben immer um so Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen Extremen oder Polaritäten. Und zum Beispiel der Octopus, der taucht digital auf, der taucht aber auch physisch auf. Physisch Asia One Octopus ist es eine große Skulptur im Raum und die stammt aus einem Film von 2018 namens Asia One. Und da geht es um ein automatisiertes Warenlager, in dem wirklich nur Roboter arbeiten und dazu zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, und es entspinnt sich dann irgendwie so eine ganz schöne, etwas melancholische Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber eigentlich geht es um dieses automatisierte Arbeiten von Robotern, und zwischendurch erscheint dann immer ein riesenhafter Oktopus, der so zwischen diesen Warenregalen hin und her sich wälzt mit seinen riesen Tentakeln, und der hat dann sowas, der bringt eben sowas anderes rein, sowas Lebendiges, was Körperliches, was Haptisches, was Warmes, was Weiches auch irgendwie. Und diesen Oktopus benutzt sie öfter. Das ist auch charakteristisch für sie, dass sich verschiedene Figuren durch mehrere Projekte und Filme von ihr in unterschiedlicher Gestalt durchziehen. Mhm. Und zum Beispiel das Bild des Oktopus ist auch wichtig für ihren Avatar, mit dem sie eben im Metaversum selbst unterwegs ist. Der Avatar heißt Oz, und das ist so ein Wesen zwischen Mensch, Maschine und Tier, hat menschliche Physiognomie, aber so ganz geschlechtslos, androgyn, der Kopf ist von Platinen durchsetzt, und am Körper befinden sich eben auch so Oktopus-Tentakel, die dann irgendwie so für mich auch die künstliche Intelligenz und das Maschinelle mitverkörpern, weil Oktopoden wahnsinnig intelligente Lebewesen sind, die lernfähig sind und neugierig sind und ein Bewusstsein haben oder zumindest ein Langzeit-, ein Kurzzeitgedächtnis. Und das sind ja alles so die Dinge, vor denen wir Angst haben, wenn es um KI geht, dass es uns irgendwann sozusagen mal überflügeln wird, diese extrem intelligenten, lernfähigen Maschinen, die irgendwann vielleicht mal mehr wissen und können als wir.
Ja, ich finde es spannend, weil da klingt ja schon durch, dass sie sich da ja auch kritisch auseinandersetzt mit der Digitalisierung jetzt im weitesten Sinne. Digitale Welten, virtuelle Welten, KI ist vielleicht spannend. Jetzt aus westlicher Perspektive denken wir vielleicht, ja, Digitalisierung in China, da passiert einiges, was wir hier kritisch sehen. So ist die Gesellschaft vielleicht noch mehr durchdrungen von digitaler Kontrolle, als es hier ist. Spielt sowas auch eine Rolle bei ihr? Also, dass sie da kritisch drauf schaut, auch was jetzt China angeht, weil sie lebt und arbeitet ja in China.
Sie sagen es, sie lebt und arbeitet dort, und sie möchte dort auch leben und arbeiten und hat dort eine Familie, und sie kennt sicherlich relativ genau wie die meisten Intellektuellen in China die roten Linien. Aber das Interessante eben bei ihr ist, dass sie beobachtet, dass sie dokumentiert, und beides sehr aufmerksam. Sie kommentiert jetzt aber nicht, und das ist auch ein interessanter Zug sozusagen, bei dem wir dann als Publikum ins Spiel kommen, denn wir können alles, was sie sagen möchte als Künstlerin und was sie uns mitteilen möchte, können wir in ihren Filmen und in diesen Bildern, die sie kreiert, lesen und sehen. Also es geht eben um die Lebensumstände der Menschen, vor allem in China, weil sie dort arbeitet. Und da gehört alles dazu, was sichtbar ist, was unsichtbar ist. Und deswegen ist diese Frage eigentlich so, dass man sie sich am liebsten stellen sollte, wenn man in diese Ausstellung hineingeht und dann mit einem ganz aufmerksamen Blick das anschaut, was sie uns zeigt.
Das heißt, sie selbst ist aber nicht explizit politisch oder so? Oder ich meine, also das ist ja schon was Besonderes als eine Künstlerin, die sich mit so großen Fragen auseinandersetzt und ja irgendwie auch kritisch. Kann sie wirklich frei in China arbeiten? Wissen Sie das? Oder ist sie in einer großen Einschränkung, Zensur unterworfen?
Jeder in China ist einer Zensur unterworfen und alles, was man dort tut an künstlerischer Äußerung oder auch ansonsten verbaler Äußerung, wird irgendwie wahrscheinlich beobachtet. Sie arbeitet dort, sie zeigt ihre Filme, sie hat ja auch Ausstellungen in China, also sie kann dort tun, was sie tut. Sie ist aber auch ein Superstar dort und das sind wahrscheinlich die Grenzen auch etwas anders, als es für andere Menschen gilt.
Und vielleicht nochmal zum Schluss, also weil Sie sagen, sie ist ein Superstar in China, sie ist aber auch weltweit ja wirklich sehr bekannt und gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der postdigitalen Kunst. Wie ist denn das Verhältnis? Also spielt sie in China auch die Rolle als Künstlerin, die, wo man so sagen kann, naja, wir haben doch hier auch tolle Künstlerinnen, die auch im Westen erfolgreich sind und kritisch sind? Oder wie sieht dieses Stardom in China aus?
Also sie ist eben sicher eine der wichtigsten und bekanntesten Künstlerinnen dort. Sie hat auch früh dort angefangen auszustellen. Sie hat dort in Guangzhou an der Kunstakademie studiert und wurde früh dort auch wahrgenommen. Allerdings interessanterweise eben von Kuratoren und Kuratorinnen, die auch viel im Westen arbeiten. Also zum einen chinesische Kuratoren, die in Europa oder in den USA arbeiten, aber auch europäische Kuratoren und Kuratorinnen. Insofern ist ihre Kunst relativ schnell aus China auch rausgetragen worden und wurde eben weltweit gezeigt, weil es eben auch um Themen geht, die uns alle betreffen, weil es gesamtgesellschaftliche Themen sind, festgemacht an der Gesellschaft in China, aber wir finden uns alle darin wieder. Und eine erste große Einzelausstellung in Peking hatte sie relativ spät, das war 2021 im UCCA und das war auch noch mitten während der Pandemie, aber trotzdem ist sie dort natürlich total rezipiert, auch von Anfang an.
Das sagt die Kuratorin dieser jetzt neuen Zhao Fei-Ausstellung, Metamentory heißt sie und die ist zu sehen im Lembachhaus in München, läuft seit diesem Wochenende und dann noch zu sehen bis zum 8. September. Und ich habe gesprochen mit der Kuratorin dieser Ausstellung, mit Heva Huttenlauch. Herzlichen Dank, Frau Huttenlauch.
Danke.
Unseren Kompressor-Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und auch in der wunderbaren DLF-Audiothek.